Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Power Brains. Mein Name ist Daniel Herzog und das ist der Podcast, der euer Wissen rund um Sporternährung aufs nächste Level hebt. Ihr dürft natürlich selbstverständlich wie immer mitraten, wenn sich die besten Athleten und Athletinnen bei unserem großen Ernährungsquiz beweisen müssen. Ablauf, der ist auch immer gleich, das wisst ihr. Warm-up, da lernen wir unseren Gast erstmal ein bisschen kennen. Dann gehen wir rüber ins Workout, da wird es dann schweißtreibend. Es gibt drei Quiz-Elemente, es gibt den Start, die Halbzeit und die Zielgerade, jeweils zwei Runden. Insgesamt können 24 Punkte erraten und erspielt werden. Und im Cooldown, da schauen wir dann, wie viele Punkte sind es am Ende wirklich geworden und wie hoch fällt er aus. Der Powerbar-Gutschein in dieser Folge und wie viel wandert dann auch in den Powerbar-Spendentopf. So, und damit kommen wir schon direkt zu unserer heutigen Gästin. Ja, sie kommt aus der Schweiz und ihr ist quasi keine Hürde zu groß. Ihr werdet gleich verstehen, warum. Sie hat mit 19 Jahren schon an den Spielen in Tokio teilgenommen. Seit 2010. War in ihrer Disziplin keine Europäerin schneller als sie und sie ist amtierende Schweizer Leichtathletin des Jahres. Es ist eine große Ehre, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen bei Power Brains, Ditaji Kambunji.
No.
So, jetzt bin ich über deinen Namen fast schon wieder drüber gestolpert. War das in irgendeiner Form richtig ausgesprochen?
Nein, es war nicht schlecht, es war gut eigentlich.
Okay, mach's noch einmal richtig für mich.
Ditaji Kambunji.
Ditaji Kambunji.
Ja.
So, das ist doch ganz easy.
Ja, ja.
Wir einigen uns aber trotzdem auf Didi heute, ist das okay?
Ja, ja. Die meisten sagen mir Didi.
Jetzt musst du aber trotzdem sagen, ich habe gesagt, du kommst aus der Schweiz. Mhm. Der Name kommt nicht aus der Schweiz.
Nein, der Name ist nicht aus der Schweiz.
Wo kommt der her?
Mein Papa ist aus dem Kongo. Das heißt, der Name ist von meinem, von Seite von meinem Papa. Ja. Genau, aber ich bin in der Schweiz geboren und aufgewachsen.
Also Papa Schweizer, Papa Kongo und Mama aus der Schweiz,
Schweiz,
ne?
Genau, ja.
Genau. So, jetzt wissen wir schon so viel über dich, aber wir gehen ins Warm-up, da lernen wir dich noch besser kennen.
Warm-up.
So, und liebe Didi, dass du Leichtathletin wirst, das war ja eigentlich klar wie Kloßbrühe, oder? Bei der Familie, erzähl doch mal, was machen deine Schwestern denn so?
Also ja, es war zu erahnen, ich habe drei ältere Schwestern, ich bin also die Jüngste und wir haben alle Leichtathletik gemacht oder machen Leichtathletik. Es hat eigentlich damit angefangen, dass meine älteste Schwester, irgendwie, ich glaube, sie wurde in der Schule etwas entdeckt, irgendwie so, geh doch mal in den Verein und probier dort mal ein bisschen Leichtathletik aus und so. Und dann sind wir eigentlich alle gefolgt. Ich habe einen recht großen Abstand zu meinen älteren Schwestern. Also ich bin doch 12 Jahre jünger als die Älteste und 6 Jahre bei der, die am nächsten ist zu mir. Und ich bin wirklich eigentlich auf dem Platz aufgewachsen. Also ich habe, ich war schon einige Wochen nach meiner Geburt, bin ich mal einen Wettkampf zuschauen gegangen, also zuschauen, war ich da präsent.
Erinnerst du dich noch an den Wettkampf?
Nein. Ja, also ich weiß nicht. Nein, aber ich bin wirklich so mit der Leichtathletik aufgewachsen und habe dann relativ früh auch gedacht, ja okay, ich möchte unbedingt da auch mitmachen.
Weißt du noch, wann war dein erster Wettkampf?
Da kann ich mich nicht mehr so gut erinnern, aber ich weiß, dass ich glaube, meine Eltern sagen, ich war vielleicht 5 oder so. Ich glaube, meine Kategorie gab es wie noch nicht, deshalb habe ich von den Eltern mitgemacht.
Okay, weil ich habe irgendwo gelesen, du warst 7 Jahre, hast du dein erstes Rennen gemacht.
Ja, ich glaube, es war 7, 6, 5, irgendwo dort umeinander. Und dann habe ich aber einfach ein Rennen gemacht und dann habe ich noch nicht trainiert. Einfach immer einmal im Jahr habe ich so ein Rennen gemacht und so. Und dann, bis es dann irgendwie später ich wirklich angefangen habe zu trainieren und genau.
Das wäre jetzt mal interessant für mich zu wissen. Gibt es für 5-Jährige schon Hürden?
Nein.
Also es war noch kein Hürdenrennen wahrscheinlich.
Nein.
Dann, ne? Mit was hast du angefangen?
Sprint einfach, ja genau. Ich bin wirklich, also ich bin auch sehr, sehr lange, weil ich wirklich voll überzeugt vom Sprint. Und dann hat man auch viele andere Disziplinen gemacht, wenn man jünger ist. Und dann habe ich dort irgendwie auch den Mehrkampf entdeckt und habe alle Disziplinen irgendwie gerne gemacht und bin dann über den Mehrkampf zu den Hürden gekommen. Also ich bin eigentlich sehr spät zu den Hürden gekommen.
Und warum dort hängen geblieben? Also nicht an der Hürde, aber quasi beim Sport.
Doch, am Sport oder an den Hürden? An den Hürden
genau,
selber.
An den Hürden, ja.
Okay. Die Faszination irgendwie von der Hürde, ich denke, dieses technische Element, das in den Sprint reingebracht wird, hat mich immer fasziniert und ich finde, es ist spannender. Man könnte sich streiten, für mich ist es spannender und es reizt mich einfach mehr. Und dann habe ich auch gemerkt, dass es mir liegt, Ich konnte erfolgreich sein über die Hürden, was natürlich dann Spaß macht. Mhm. Und ja, so bin ich zu den Hürden gekommen.
Und du hast mir heute Morgen schon, wir haben zusammen gefrühstückt im Hotel, du hast mir da schon verraten, es gibt wirklich einen Unterschied zwischen Männerhürden und Frauenhürden. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Und der Unterschied ist riesig. Wie viel waren das? Über 20 Zentimeter, ne?
Ja, also die Frauenhürden sind etwa 84 Zentimeter und die Männerhürden sind 1,06 Meter. Also es sind wirklich... Ist ein großer Unterschied.
Das ist wirklich ein großer Unterschied. Ich würde über weder die für Frauen noch über die für Männer kommen, aber da bist du natürlich die Expertin. Jetzt haben wir darüber gesprochen. Ganz früh angefangen mit diesem Sport und nur ein paar Jahre später gehörst du zusammen mit deiner Schwester Muschinga zu den besten Leichtathletinnen Europas. Das ist doch verrückt, oder?
Schon. Ja, es ist irgendwie verrückt.
Checkst du's?
Ich glaube, es kommt immer darauf an, natürlich, wenn man Wettkämpfe hat und es wirklich, man diesen Konkurrenzkampf hat, man ist an der WM, an der EM, dann merkt man schon, okay, wo platziere ich mich jetzt, welchen Platz mache ich. Aber dann, sobald man wieder etwas aus dem draußen ist und im Training ist und so, dann ist, ich weiß nicht, also, ich glaube, man, immer wenn man irgendein Ziel erreicht, dann will man noch weiter, dass man gar nicht so sehr darüber nachdenkt, sondern denen mit sagt, okay, ich will jetzt aber zu den Besten der Welt gehören und dann will ich zu der Besten. Also es geht immer so weiter.
Jetzt war natürlich Muschinga, kann ich mir nur sehr gut vorstellen, ein Riesenvorbild für dich und absolut, von der du natürlich auch wahrscheinlich sehr viel profitierst. Bevor wir darüber sprechen, möchte ich erstmal wissen, wie nervig ist die denn auch als ältere Schwester? Ja, ist sie immer so, ich weiß es doch eh besser, ich habe das doch alles schon erlebt.
Man muss sagen, sie hat sehr viel Geduld mit mir. Also sie lässt mich auch meine eigenen Erfahrungen machen. Aber ich muss sagen, ich bin auch jemand, der sehr, sehr gerne um Rat fragt. Mhm. Also ich habe gar kein Problem damit. Also ich muss, und ich habe eigentlich in allen Bereichen immer meine Schwestern sehr oft um Rat gefragt. Und da merke ich schon, dass ich sehr, sehr viel davon profitiere und dass sie so viel Erfahrung hat. Mhm. Und ich denke, ja, wir haben trotzdem ein sehr, sehr normales Geschwisterverhältnis. Wir sind sehr eng und ich denke, wir verbringen sehr viel Zeit miteinander. Wir können uns beide gegenseitig sicher auch nerven, aber grundsätzlich ist sie nett zu mir.
Und ihr hattet wahrscheinlich schon sehr viele besondere Zeiten, aber zumindest eine sportliche besondere Zeit, die ihr sehr eng miteinander verbracht habt. Das war wahrscheinlich in Tokio, oder? Mhm. 2021, mitten Covid. Keiner hatte eigentlich jemand von der Familie dabei, aber ihr wart eben zusammen. Wie besonders war das?
Es war sehr besonders. Ich denke, alles, was für mich, also meine ersten Spiele, das war extrem speziell für mich. Ich hatte.
Du warst erst 19, ne?
Ja, es war wirklich auch, dass ich mich qualifiziert habe. Ich war wirklich unter den Letzten, die mich noch qualifiziert hat, kurz vorhin. Und ja, ich habe mich extrem gefreut und dann das auch zusammen zu erleben mit meiner Schwester. Für sie waren es die dritten Spiele. Mhm. War schon sehr speziell. Und ich denke, dass sie dabei war, hat noch vieles ausgemacht. Das ist wirklich, ich konnte es von A bis Z genießen.
Das ist sehr, sehr schön. Ich hoffe, du kannst auch diesen Podcast von A bis Z genießen. denn in diesem Podcast geht es um Ernährung, vor allem Sporternährung. Das ist die Frage, die ich eigentlich jedem so am Anfang stelle, bevor wir dann ins Quiz gleich reingehen. Wie fit würdest du dich denn selber einschätzen, was das Thema Sporternährung angeht?
Also ich glaube, also besser gesagt, wie fit ist mein Wissen oder wie fit, okay.
Dass du fit bist, das sehe ich, aber, also so viel falsch machen kannst du nicht mit Sporternährung, aber was würdest du selber, wie würdest du dich einschätzen?
Ich denke, ich kann vielleicht das breite Publikum unterstützen, so vertreten. Nein, ich weiß nicht, ich bin sicher nicht Spezialistin, aber ich habe sicher auch nicht keine Ahnung.
Wir werden es sehen, ja? Um das mal im Schweizerdeutsch ein bisschen versuchen zu sprechen. Ja? Ja. Wir fangen an mit dem Start. So geht es ja immer los bei dem Rennen.
Start.
So, es gibt eine Behauptung von mir, ja, die ich aufstelle. Und du hast die einfache Aufgabe zu sagen, ob das wahr oder falsch ist, was ich da behaupte. Wenn du richtig liegst, gibt es 2 Punkte. Liegst du falsch, gibt es keinen Punkt. Okay. Ja, und es geht um Koffein am Anfang. Bist du ein Koffein-Junkie? Kaffee-Junkie?
Ich mache schon sehr gerne Kaffee.
Ja, hast du einen Favorite-Kaffee?
Cappuccino am Morgen. Mhm. Ich habe selber eine Maschine. Und,
so eine richtige Siebträgermaschine?
Ja, genau. Meine Barista-Künste sind noch nicht so gut, aber
Kannst du so ein Herz schon oder sowas?
Ich kann ein bisschen ein hässliches Herz, aber das ist ein Herz.
Hast du ein Ziel? Was möchtest du machen?
Ich bin zufrieden mit einem etwas schöneren Herz. Also ich glaube, mir ist wichtiger, dass der Kaffee wirklich gut ist und nicht, dass er schön ist.
Das sollte am Ende auch wirklich so sein. Da hast du vollkommen recht. so, jetzt wissen wir, Koffein putscht. erfahrungsgemäß, ja, völlig klar. Also Schlaf ist dann schwierig, wenn man jetzt gerade vom Schlafen gehen nochmal einen Kaffee trinkt. So, jetzt behaupte ich, Baldrian ist in der Lage, die Wirkung von Koffein aufzuheben.
Was?
Ist das wahr oder falsch? Also wenn du hast jetzt Kaffee getrunken, bist völlig aufgehypt, dann nimmst du Baldrian und dann neutralisiert sich quasi diese Wirkung des Koffeins. Ist das wahr oder falsch?
Was ist Baldrian?
Baldrian ist ein Beruhigungsmittel. Also,
okay, das kenne ich nicht.
Alles gut. Man sagt immer, wenn man sehr aufgeregt ist, ich brauche erstmal Baldrian.
Okay,
das
okay.
sind so Baldrian-Tropfen zum Beispiel.
Ah, okay, das kannte ich gar nicht.
Genau, also es ist quasi ein Beruhigungsmittel, wenn du es so möchtest.
Okay, und das?
Das kann quasi, ich behaupte das, das kann quasi die Wirkung des Koffeins, also diese aufputschende Wirkung, kann das neutralisieren.
Mhm.
Ist das wahr oder falsch?
Also eigentlich würde ich, also ich antworte noch nicht, eigentlich denke ich ja, wahrscheinlich schon, weil
darfst
es
laut ist, denken.
Weil es Beruhigungsmittel ist, aber ich sage jetzt, es ist falsch, weil ich denke, dass du mich reinlegen willst.
Veräppeln willst,
mhm.
ja.
Mhm.
Möchte ich nicht. Es ist wahr.
Ich denke.
Da schätzt du mich ganz falsch ein. Warum sollte ich dich denn direkt veräppeln? Gleich bei der ersten Frage. Jetzt wird's aber schwierig, weil jetzt
weiß
nicht, weil du gar nicht mehr, wie es weitergeht.
Ich hatte kein Vertrauen am Anfang.
In mich hast du gar
nicht. Ja, ja.
Ja, okay, also 0 Punkte bei der ersten. Ich erkläre dir kurz, warum das so ist. Also warum Baldrian tatsächlich die Wirkung von Koffein so ein bisschen aufheben kann. Koffein blockiert den sogenannten Adenosinrezeptor. Dadurch kann das müde machende Adenosin nicht mehr andocken. Ja? Mhm. Baldrian hingegen kann das Koffein vom Rezeptor verdrängen und macht seinerseits selbst müde. Wer also mal wieder zu viel Koffein zu sich genommen hat, kann es am Abend mit einem Baldrian-Tee probieren, um besser einschlafen zu können. Mhm. Ja? Das sind für mich wirklich life-changing News, weil ich mag auch sehr gerne Koffein, ich mag auch sehr gerne Kaffee und denke mir häufig so um, weiß ich nicht, 18, 19 Uhr, oh, ich hätte eigentlich noch Bock auf einen Kaffee, weiß aber, wenn ich das mache, kann ich ja nicht mehr schlafen.
Mhm.
Ja? Aber jetzt wissen wir einfach nur Baldrian-Tee und schon funktioniert es.
Okay. Das war bis jetzt noch nie mein Problem. Ich hatte noch nie gedacht.
Kannst du spät auch noch Kaffee trinken?
Kein Problem, irgendwie. Also ich weiß nicht, ich habe das irgendwie, ich sag das im Kopf. Nein, ich weiß es nicht. Aber ich habe bis jetzt habe ich nicht irgendwie gedacht, dass ich, wenn ich am Abend Kaffee trinke, dass ich da nicht schlafen kann.
Okay.
Vielleicht aber ich trinke auch nicht um 22 Uhr einen Kaffee.
Also, ja. Aber vielleicht ist es wirklich nur im Kopf. Kann natürlich auch sein.
Nein, also ich glaube schon nicht. Aber
wir gehen weiter. Frage Nummer 2. Es dreht sich um Zucker. Ja. Ich gebe dir kurz den Kontext. Also, Süßstoffen wird zugeschrieben, den Insulinspiegel zu erhöhen. Mhm. Steigt der Insulinspiegel an, ohne dass Zucker folgt, kann es schneller zu Unterzuckerungserscheinungen kommen. So, jetzt behaupte ich, Süßstoffe führen zu einem Insulinanstieg. Ist das wahr oder falsch? Ist ein bisschen Bio, ne, was wir hier machen.
Ich habe nie gemacht Bio und Chemie. Okay,
So, ich schreibe hier schon mal. Soll ich schon mal eine 0 aufschreiben? Nee.
Nee. Wow. Ich habe schon Hoffnung. Also.
Ist das wahr oder falsch?
Mhm. Wahr.
Ist wahr? Was sagt die Regie? Ist das wahr oder falsch? Ja, es ist tatsächlich falsch.
Okay.
Es gibt keinerlei Studien, die eine solche Reaktion bestätigen. Ja, also Süßstoffe haben keinerlei Einfluss auf den Blutzucker oder den Insulinspiegel tatsächlich.
Okay.
Ja, hast wieder was gelernt.
Ich habe wirklich etwas gelernt.
Ja.
2 Sachen habe ich
bist
gelernt.
Bist du eine Naschkatze, wenn wir gerade schon bei süßen Sachen sind?
Ja, doch, schon auch. Aber ich mag mega so saure Süßigkeiten.
Saure Süßigkeiten? Bah, es gab früher mal so Center Shocks. Kennst du die?
Ja. Ja.
Sowas magst du?
Also nicht gerade Center Shocks, aber so die einfach alles, was.
Aber so,
wie
was,
sagt man das?
So, was denn so Fruchtschlangen oder sowas gibt's doch?
Ja, die, so Sachen. Wir sagen Schlagzeug.
Schlagzeug?
Schlagzeug.
Schlagzeug?
Nein, Schlagzeug. Das ist alles so, ja, so Gummisachen und so.
Wie heißt das?
Schlagzeug.
Schlagzeug.
Ja.
Das ist gut. Ich lerne hier noch was in diesem Podcast. Das ist ja toll. Also, ich lerne was. Du hast aber weiterhin 0 Punkte. Ja? Und das müssen wir, glaube ich, schleunigst ändern.
Mhm.
Ja? Deshalb machen wir weiter mit der Halbzeit.
Halbzeit.
Und liebe Didi, die Halbzeit ist viel einfacher. Ja? Weil jetzt bekommst du von mir 4 Antwortmöglichkeiten zu einer Frage. Ist so ein bisschen Wer wird Millionär? Kennst du Wer wird Millionär?
Mhm.
diese TV-Sendung?
Doch, doch.
Hast du schon mal gesehen?
Also ich glaube, es gibt verschiedene Arten. Wir haben auch...
Oh stimmt, was gibt es in der Schweiz? Gibt es einen Schweizer, wer wird Millionär? Das ist auch interessant.
Nein, ich glaube nicht, dass man eine Million gewinnen kann. Es gibt so eine Sendung, die ist so einer gegen 100. Und dann muss man irgendwie die Fragen beantworten und es gibt noch 100 Leute, die Gegner. Egal, auf jeden Fall.
Die Show ist viel komplizierter als das, was wir jetzt machen, auf jeden Fall. Genau, also es gibt vier Antwortmöglichkeiten. Wenn du richtig bist, gibt es 4 Punkte. Mhm. Wenn du keinen Plan hast, ja, und du sagst so, boah, ich brauche irgendwie ein bisschen Unterstützung, kannst du einen 50-50-Joker nehmen. Mhm. Dann streiche ich 2 falsche Antworten raus und du bekommst aber auch nur 2 Punkte.
Okay.
Okay? Mhm. Erste Frage handelt von Mikronährstoffen. Genau, ich sehe es an deinem Gesicht. Was ist das? So, hast du eine Ahnung, was Mikronährstoffe sind? Ich wusste es auch nicht. Sage ich dir ganz ehrlich. So, nee, wirklich. Ich kann hier schwitzen. Und du wolltest noch, dass wir die Temperatur hier ein bisschen höher machen, ne, im Raum. Das können wir vielleicht auch noch mal ganz kurz sagen. So, brauchst du jetzt nämlich nicht mehr. Das habe ich dir gesagt. Mikronährstoffe, zum Beispiel Eisen, Vitamin C, Zink oder eben auch Magnesium. Mhm. So, und um Magnesium geht's jetzt. Viele Sportler und Sportlerinnen nehmen Magnesium vor dem Sport ein, um Muskelkrämpfe zu vermeiden. Ja? Mhm. Machst du das auch?
Mhm. Nee? Aber also ich nehme sonst Magnesium nicht vor dem Training.
Jetzt ist die Frage, warum sollte Magnesium eher nach und nicht vor dem Sport eingenommen werden?
Okay. Ja?
Also machst du eigentlich richtig, wahrscheinlich. Aber die Begründung, die müssen wir jetzt irgendwie finden. Also, ist es A, Magnesium senkt die Muskelspannung. Ist es B, Magnesium kann zu Krämpfen führen? C, Magnesium reduziert die Aufmerksamkeit und Konzentration? Oder D, Magnesium verstärkt den Flüssigkeitsverlust? Ich lese es dir gerne nochmal vor, dann kannst du nochmal laut auch gerne nachdenken. Mhm. Also, warum sollte Magnesium eher nach und nicht vor dem Sport eingenommen werden? A, Magnesium senkt die Muskelspannung. Magnesium kann zu Krämpfen führen. Magnesium reduziert die Aufmerksamkeit und Konzentration. Oder D, Magnesium verstärkt den Flüssigkeitsverlust.
Okay. Ich sag, meine Antwort ist A.
Mhm.
Genau.
Also aus Intuition oder weil du es begründen kannst?
Nein. Ich kann es begründen. Ich glaube, man sollte auch nicht zu viel Magnesium nehmen, weil man sonst einfach die Spannung verliert, sage ich. Also, sag mir erst, ob es richtig ist, weil sonst ist meine Theorie.
Ich sag's dir nicht, aber unser Nutrition-Experte Philipp Rauscher, der sagt's dir.
Richtig ist A. Magnesium senkt die Muskelspannung. Magnesium ist ein wichtiger Mineralstoff für Sportler. Es ist an nahezu allen Bereichen des Energiestoffwechsels beteiligt. Unter anderem kann Magnesium auch dazu beitragen, die Spannung im Muskel zu reduzieren. Das kann hilfreich sein, um Symptome wie Muskelkrämpfe zu lindern. Im Training wollen wir aber eine hohe Muskelaktivierung. Magnesium hingegen bringt uns diesbezüglich eher in den Regenerationsmodus, weshalb es besser nach als vor dem Training Verwendung finden sollte.
Boom! 4 Punkte.
Es geht doch, ja?
Es geht doch.
Es funktioniert doch. Und du hast es auch sehr gut erklärt, ne? Also alles gut.
Ja, ich denke, wir brauchen sicher viel Spannung im Training, in den Muskeln als Sprinter. Hürdenläufer, deshalb weiß ich das.
Genau, es ist ja die Frage, was bedeutet eigentlich, senkt die Muskelspannung? Ja, also ich hab hier ja immer so, ich habe ja so einen schlauen Text, den ich, deshalb weiß ich ja auch alles, so gefühlt, weil sonst wüsste ich es nicht. Muskel hat auch in Ruhe so eine Grundspannung, ja. Wird der Muskel belastet, nimmt diese Spannung zu. Ja? Also das kann man schön an der Hantel, Hantel in der Hand, Muskel ist härter und angespannter. So. Und besitzt ein Muskel in Ruhe, eine niedrige Grundspannung, wird er nicht so stark angesteuert und ist relaxed. Ja. Das ist die Erklärung. Und du hast es gut gemacht. Du hast 4 Punkte gesammelt.
Gut.
Ist schon mal nicht schlecht.
Ja, ich bin schon froh. Ich habe mich schon ein bisschen revanchiert.
Du wolltest halt einfach nicht mit 0 Punkten hier rausgehen, ne?
Nein. Einfach ja, nicht mit 0 Punkten.
Okay, dann gehen wir über zu Frage 2. Es geht um Energie. Ja? Mhm. So, ich gebe dir wieder einen Kontext. Es kann sinnvoll sein, während der verschiedenen Zyklusphasen einer Frau den Fokus auf verschiedene Trainings zu legen, da die Energiebereitstellung des Körpers vom Zyklus beeinflusst wird. Die Frage, in welcher der folgenden Phasen des Menstruationszyklus ist die Energiebereitstellung aus Fetten bei Frauen besonders hoch? So, ist es A, während der Menstruation, also während der Periode, B, in der Follikelphase, das ist nach der Periode, C, Ovulation, also Eisprung, oder ist es D, die Lutealphase, das ist vor der Periode? Also relativ simpel, ist es während, nach, während des Eisprungs oder vor der Periode?
Okay, ist ein mega spannendes Thema. Also ich denke, ist auch spannend, wenn man sich damit befasst. Ja. Es gibt viele, die auch ihr Training anpassen.
Magst du es zum Beispiel auch? Ist das ein Thema?
Nein, ist kein Thema bei mir im Training, aber ich habe auch schon von Leuten gehört, die das machen und so, und ich denke, das kann schon einen Einfluss haben.
Weil es natürlich auch irgendwie zeigt, finde ich zum Beispiel, ist es super interessant, weil wie komplex der menschliche Körper eigentlich einfach funktioniert.
Wie
komplex
der Körper dann auch noch der Frau.
Ja.
Im Spitzensport ist dann schon, wir gehen so viele, wir machen, Kurven nach oben, nach unten.
So.
Und ich denke, dass wenn man mit dem arbeiten kann, ist das schon gut. Also, wo haben wir mehr Energie?
Zurück zur Frage.
Ich denke sicher nicht während der Menstruation und ich denke auch nicht vorher. Mhm. Das heißt, ich tendiere zwischen nach oder während dem Eisprung. Ich sage es, meine Überlegung ist nachher. Aber dann überlege ich mich, wir bereiten uns doch auf eine Schwangerschaft vor und vielleicht bekommen wir dann so Supermama-Kraft und Energie. Aber ich sage trotzdem nach.
Du sagst nach, also in der Follikelphase B. Soll ich das für dich einloggen? Oder willst du sagen, boah, komm, ich gehe vielleicht doch nochmal auf Nummer sicher und ich mache den 50-50-Joker, verzichte dann im Zweifel auf 2 Punkte, aber hab zumindest 2, vielleicht.
Okay.
Aber, ne? Wie du möchtest.
50-50-Joker.
50-50-Joker?
Ja.
Okay. Doch. A und B fallen raus. Also das heißt, es ist weder während der Periode noch nach der Periode. Bleiben noch Eisprung oder vor der Periode.
Okay. Jetzt sollte ich Eisprung sagen, aber... Energie.
Es ist so schön, okay, man kann richtig an dir, an deinem Gesicht ablesen, wie viel es arbeitet.
Ja, ich sollte eigentlich laut denken, weil das ist dein Podcast.
Wir haben auch eine Kamera. Alles gut, wir sehen zumindest, dass du nachdenkst.
Ich sage trotzdem während des Eisprungs.
Also du sagst Eisprung C?
Oh Mann, du verunsichst mich.
Ich sage ja, ich habe vor dich.
Nein, du hast nichts gesagt, ich weiß. doch.
C?
Ja.
Loggen wir ein. Antwort kommt wieder nicht von mir, sondern von Philipp.
Richtig ist in diesem Fall D, die Lutealphase vor der Periode. Im Gegensatz zum Mann ist der Hormonhaushalt bei Frauen nicht so stabil, sondern folgt einem Zyklus. Im Laufe des Zyklus werden unterschiedliche Phasen durchlaufen, die von verschiedenen Hormonen dominiert werden. Das führt dazu, dass sich auch der Energiestoffwechsel im Laufe eines Menstruationszyklus verändert. Ein derzeit stark im Mittelpunkt stehendes Thema im Sport ist daher auch die Anpassung von Training und Ernährung an den Menstruationszyklus einer Frau, um unter anderem bestmögliche Trainingsanpassungen und Leistungen erreichen zu können.
Es wäre tatsächlich D gewesen, also vor der Periode.
Okay.
Ja.
Spannend. Ich habe nur an es nicht PMS gedacht und an nicht uncoole Zeit vor der Periode, was ich eigentlich schlimmer finde als während.
Ja. Also es kann, und das habe ich auch wieder hier auf meinem schlauen Text, also es kann tatsächlich vor der Periode sinnvoll sein, einen stärkeren Fokus auf Grundlagentraining zu legen, Kraft. Wohingegen viele Frauen nach der Periode eher von Intervalleinheiten profitieren könnten, mit Fokus verstärkt auf Kraft- und Schnellkrafteinheiten.
Also nach der Periode eher Kraft und
Schnellkraft. Und Schnellkraft, genau. Und vor der Periode quasi Grundlagentraining.
Aber was ist was mit?
Grundlagenausdauer
zum Beispiel. Aha, okay.
Ja,
okay.
Genau, also eher Dauerlauf oder sowas. Also eher Grundlagentraining zu machen.
Okay.
Muss jetzt deinen kompletten Trainingsplan nochmal überarbeiten?
Nein, ich habe nur nachgedacht. Ich wusste es nicht.
Aber das ist ja das Schöne an diesem Podcast. Wir lernen alle irgendwie was dazu, weil haben, glaube ich, tatsächlich nicht viele Leute gewusst.
Nicht viele Leute.
Ich muss die jetzt leider hier auch wieder in Null eintragen.
Ist okay.
Ist okay?
Ich bin stolz auf meine 4 Punkte.
Du bist stolz auf deine 4 Punkte. Und als Hürdenläuferin, ich glaube 100 Meter, ne, ist deine Paradedisziplin. Da bist du ja sowieso eigentlich so auf der Zielgeraden. Du musst ja Gas geben.
Mhm.
Und auf die biegen wir jetzt auch ein. Ja?
Zielgerade.
Ich kann dir nur sagen, es wird wirklich nicht einfacher. du musst schätzen. Ja, ich stelle dir eine Frage, du schätzt einfach den Wert, den ich von dir wissen möchte. Ich bin jetzt aber tatsächlich auch ein bisschen nett, ja, also den Schätzrahmen werde ich jetzt ein bisschen anpassen, sodass wir da vielleicht noch auf den einen oder anderen Punkt kommen. Die erste Frage ist tatsächlich nicht ganz leicht. Pass auf, ich gebe dir den Kontext dazu. Also, Omega-3-Fettsäuren sind nicht nur wichtig für unseren Körper, sondern sie sind sogar essentiell. Für Sportlerinnen und Sportler wird empfohlen, täglich etwa 1 Gramm der beiden Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA aufzunehmen. Das sind Abkürzungen und ich werde dir nicht sagen, was das ausgeschrieben heißt, denn dann verwirre ich dich komplett. Mhm. Vor allem fetter Seefisch enthält viel Omega-3. So, fetter Seefisch, zum Beispiel Lachs. Also, wie viel Gramm Lachs müssen gegessen werden, um auf etwa 1 Gramm der Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA zu kommen?
Wie viel Gramm Lachs?
Wie viel Gramm Lachs müssen gegessen werden, um auf etwa 1 Gramm der Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA zu kommen?
Okay. Ist es so wie möglich, mit einer Mahlzeit normal auf genügend Omega-3 zu kommen?
Ja.
Oder an einem Tag? Ist es möglich?
Ja.
Okay, es ist nicht. Okay. Wie viel Lachs isst man? 200 Gramm vielleicht. Wenn ich ein. Was sagt man? Reis ist. Nein, Reis ist 100 Gramm. 200 Gramm.
Es gehört zum Beispiel, gehört Lachs zum Beispiel zu deinem Nahrungsplan, zu deinem Ernährungsplan?
Ja, ich mag sehr gerne Lachs. Ja.
So. Wie oft isst du das in der Woche?
Ich hab das Gefühl, ich esse zu wenig Fisch.
Mhm.
Ja. Automatisch denke ich, esse ich eher Fleisch als Fisch. Mhm. Aber ich mag eigentlich sehr gerne Fisch, also möchte ich mehr Fisch essen. Also ich sag so, eine Mahlzeit ist...
Genau, also was sagst du, wie viel Gramm?
150 Gramm.
150 Gramm? Also es geht tatsächlich, ich frage nochmal, wie viel Gramm Lachs müssen gegessen werden, um auf etwa 1 Gramm der Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA zu kommen? Ja? Also du sagst 150 Gramm Lachs, da ist 1 Gramm Omega-3-Fettsäuren drin.
Ich habe keine Ahnung, also ich rate nur, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel Omega-3
ich wüsste es auch nicht, sag ich dir ganz ehrlich.
Also, ich habe keine Ahnung, ich weiß wirklich nicht.
Also 150 sagst du?
Das Einzige, wie ich meine Entscheidung treffe, ist, dass es möglich ist, ich habe an einem Tag, ich nehme keine Nahrungsergänzungsmittel, sondern ich esse wirklich nur Lachs. Mhm. Sagst du, es ist möglich, dass ich genug habe?
Ja.
Dann denke ich, wie viel Lachs esse ich? Okay, ich hätte...
Aber du musst es auch nicht jeden Tag die Woche essen, damit du auf diesen Wert kommen würdest.
Mhm.
Vielleicht hilft dir das nochmal.
Nein.
Das ist wie in der Schule. Der Lehrer verwirrt einen noch viel, viel mehr als mit allem, was man selber eh nicht weiß.
Also okay. ich muss es nicht jeden Tag essen, dass ich genug habe.
Nein.
Dann ist es weniger. Willst du damit sagen?
Vielleicht. Ja.
Okay. ich esse einmal die Woche oder sagen wir zweimal die Woche und es sind 50 Gramm.
50 Gramm, sagst du? Das logge ich sofort ein. Philipp, ist das richtig?
Die richtige Lösung lautet 40 bis 50 Gramm. EPA und DHA sind wichtige essentielle Fettsäuren, die beispielsweise entzündungshemmend wirken können. Diese Fettsäuren finden wir vor allem in fettem Seefisch und in speziellen Algen. Pflanzliche Omega-3-Fettsäuren wie etwa in Leinöl oder Leinsamen können nur schlecht in EPA und DHA umgewandelt werden. Daher empfiehlt es sich, entweder regelmäßig Fisch zu essen, mit Fischölkapseln zu supplementieren oder ein Algenöl zu verwenden.
Boom! 6 Punkte!
6?
Ja, für die Runde gibt's 6 Punkte, ja.
Ah, okay.
Ja, bei so einer Frage musst du ja 6 Punkte bekommen.
Ja.
Das versteht ja kein Mensch.
Ja.
Außer Philipp Rausch, auch unser Nutrition-Experte. Ich muss ganz ehrlich sein, selbst bei der Erklärung wusste ich immer noch nicht, ist es richtig oder ist es falsch. Aber es ist richtig.
Also
genau, es sind 40 bis 50 Gramm tatsächlich. Aha. Ja. Also um auf den wöchentlichen Bedarf zu kommen, ist es sinnvoll, zweimal pro Woche etwa 150 Gramm Lachs oder fetten Seefisch wie Makrele zum Beispiel zu essen.
Ah, okay. Also 150 Gramm war nicht mal so.
Nicht so falsch, aber weil du es jeden Tag gesagt hast, musste ich da nochmal so ein bisschen...
Nein, nicht jeden Tag. Aber ich habe irgendwie nicht über das Allgemeine nachgedacht, sondern einfach, wie viel muss ich einmal essen, dass ich das habe.
Mhm.
Und dann habe ich, okay, aber ich brauche nicht so viel.
Nee, genau. Und wir müssen gar nicht mehr so viel drüber jetzt sprechen, weil wir haben es einfach kapiert.
Ja.
Einigermaßen. Und du hast 6 Punkte.
Soweit wie man das kapieren kann, habe ich es kapiert.
Ganz ehrlich, wenn wir jetzt schon bei diesem ganzen Fach Chinesisch sind, wenn du dich mit deiner Schwester unterhältst, ja, wie häufig geht es da ist es da wirklich so Omega-3. Sport-Nerd-Talk, wirklich. Vielleicht nicht Omega-3, aber oh, krass, hast du die Spikes, die Länge von den Spikes oder sowas? Und wie oft geht es um ganz normale Themen außerhalb des Sports?
Boah, es geht 99% um normale Themen.
Ja?
Und, ja, wirklich. Also wir trainieren zusammen und dann sicher im Training bereden wir die Sachen vielleicht, die wir gerade machen. Mhm. Wie viel machst du hier, bla bla bla. Aber mehr so praktische Sachen. Aber wir sind dann nicht nach dem Training 2 Stunden lang am Telefon und besprechen gewisse Techniken oder so, sondern wir sind wirklich als erstes Schwestern.
Zuerst Schwestern und dann Sportler,
und dann,
Kollegen.
Ja, genau. Also es ist wirklich, ich glaube, wir verbringen sehr wenig Zeit, um so Fakten zu analysieren und so.
Was, glaube ich, sehr gesund ist.
Ja, ja. Ich glaube auch. Aber dann natürlich auch wieder, wenn ich irgendwelche Fragen habe oder Probleme habe und so, dann spreche ich schon, es ist schon meine erste Ansprechperson.
Was für dich natürlich überragend ist, so jemanden zu haben.
Absolut.
Vor allem
absolut,
in der Familie zu haben.
Ja, absolut. Und auch jemanden, den man ja um 11 Uhr abends anrufen kann. Und also ja, es ist schon sehr, sehr, sehr hilfreich.
Ja, sie kann dir jetzt auch nicht helfen bei der nächsten Frage, weil Telefonjoker haben wir noch nicht eingeführt. Können wir auch mal drüber nachdenken, ob wir sowas machen.
FaceTime-Joker.
Wir kommen zur letzten Quizfrage für heute schon, liebe Didi. Mhm. Und es geht um Proteine. Ja. Mhm. So, und Proteine, da kennen wir uns vielleicht ein bisschen besser aus als mit Omega-3-Fettsäuren. Das wissen wir, das sind so Baustoffe der Muskeln. Mhm. So, ohne ausreichend Proteine können Muskeln weder ordentlich regenerieren noch aufgebaut werden. Mhm. So, eigentlich so die Standardfrage so für jeden Pumper, der so ins Fitnessstudio geht und sich mal schön aufpumpt. Wie viel Protein pro Kilogramm Körpergewicht wird für einen bestmöglichen Muskelaufbau täglich empfohlen?
Das sollte ich wissen.
Das solltest du wirklich wissen.
Ja.
Muss ich jetzt an der Stelle einfach mal...
Das ist wirklich eine Frage, die ich wissen sollte.
Ja. Ja. Ohne dich in die Pfanne zu hauen, das musst
aber
du jetzt auch einfach mal wissen.
Nein, ich denke was. Jetzt so an, okay, meine erste Überlegung war, okay, wie viel Gramm Proteinshake nimmt man etwa pro Tag?
Ja, das ist ein guter Ansatz.
Dann kommt es mega drauf an. Also ich weiß nicht, wie viele Löffel da man reinmacht. Ich weiß nicht. Ich denke sicher 30 Gramm Proteinshake, das nimmt man sicher mindestens pro Tag, oder? Vom Proteinshake.
Je nachdem, was man trainiert. Also ich glaube, nicht jeder macht das, aber...
Aber dann denke ich noch an, was man dazu nimmt. Also, dass man...
Genau, es sind ja nicht nur die Proteinshakes, die man nimmt.
Dann finde ich es wieder kompliziert.
Riegel haben Protein zum Beispiel.
Keine Ahnung, dann das Fleisch hat Protein. Dann wird es wieder kompliziert. Und dann noch mal... Also,
wie viel Protein pro Kilogramm Körpergewicht? Okay. Also wenn du jetzt... 60 Kilo wiegst, wie viel Gramm brauchst du dann?
Keine Ahnung. Das sollte ich wissen, ich habe keine Ahnung.
Das ist das Schöne an dieser Runde, es ist eine Schätzrunde. Du musst es nicht wissen, du kannst einfach ins Blaue reinschätzen. Ja? Es ist, okay, ich verrate es dir, ich verrate es dir nicht, ich helfe dir.
Doch, du kannst mir schon verraten, du unter uns.
ich helfe dir ein bisschen. Es ist weniger, glaube ich, als du denkst.
Weniger? Mhm. Okay. Bin ich so daneben mit den 30 Gramm, ist es viel.
Oh, das ist schön. Du überlegst auch auf Schweizerdeutsch. 30 Gramm ist viel.
Ja, logisch. Wenn ich wirklich nachdenken muss, ich denke ja auch auf Schweizerdeutsch.
Genau, aber denk gerne mal laut auf Schweizerdeutsch nach. Das würde
Bandy schon gefallen. Überlegen. Boah, ich weiß nicht, 30 Gramm.
Also, pro Kilogramm Körpergewicht, ne?
Ah, okay, ja. dann muss ich es runterrechnen. Es wäre dann ein halbes Gramm, wenn ich 60 Kilo bin, ungefähr.
Reicht das, um Muskeln aufzubauen? Oder braucht man nicht vielleicht mehr, um Muskeln aufzubauen?
Braucht man mehr?
Protein. Heißt ja, in der Pumperszene auch viel hilft viel, ne?
Vor allem habe ich jetzt nicht, ich habe das alles rausgenommen, was mir zu kompliziert ist, wenn ich da noch den Rest auch noch dazu nehme. Also, 1 Gramm Protein pro
Kilogramm Körpergewicht?
Ja.
Also das heißt, 70 Kilo bräuchte man 70 Gramm?
Nein, ein bisschen mehr, innerhalb.
Anderthalb?
Ja.
Letztes Wort.
Wenn du mich nochmal fragst, sage ich 2 und dann sage ich 1,5.
1,5? 1,5? Ja, ich lasse das durchgehen. Das ist richtig.
1,5. Mhm. Boom!
6 Punkte.
1,6 bis 1,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht tatsächlich.
Okay.
Ist es. Aber ganz ehrlich, ja. Das kann ich schon durchgehen lassen mit 1,5.
Ja, aber ist schon, ich sollte das schon besser wissen.
Aber jetzt weißt du es ja.
Jetzt weiß ich es ja.
Jetzt hast du was gelernt. Wie häufig ist Krafttraining Teil deines Trainingsplans?
Zweimal pro Woche.
Ja? Wie viel Gramm Protein nimmst du da zu dir?
Ich nehme dann einfach so die 3 Scoops.
In Zukunft rechnest du das besser nach, glaube ich, oder? Ja.
Nein, ich bin wirklich nicht so die Rechnerin. Ich habe auch noch nie irgendwie so Apps gehabt und alles nachgerechnet oder so. Deshalb bin ich so mit den Zahlen bin ich nicht so gut. Und aber dann kommt wie alles, was dazu kommt mit eben...
Wenn man sich deine Leistungen anschaut, scheint es ganz gut zu funktionieren, auch ohne Apps und ohne, dass du es ganz gut weißt.
Diese Leistung nicht.
So schlecht ist das gar nicht. Okay. Wir rechnen da gleich zusammen. Eine Frage hätte ich noch. Was ist so für eine Hürdenläuferin eigentlich besonders wichtig? Also muss man besonders hoch springen können? Was ist quasi das Wichtigste beim Hürdenlaufen?
Also ich denke, was noch... eigentlich noch so wichtig ist, dass zum Beispiel, wir springen nicht über die Hürden. Das sagen viele.
Oh, okay, siehst du wieder was? Jetzt lerne ich wieder was.
Wir springen nicht drüber, sondern es ist wirklich Hürdenlaufen. Also wir versuchen wirklich, die Hürde zu überlaufen. Aha. Und nicht, wir versuchen wirklich, die Zeit in der Luft so gering wie möglich zu halten. Sobald wir am Boden sind, können wir Geschwindigkeit aufbauen und in der Hürde verlieren wir nur Zeit. Vielleicht das nur als...
Als Background, genau.
Als Background. Ja. Boah, ich denke, es gibt natürlich alle physischen Faktoren. Man muss schnell sein, man braucht eine saubere Technik, man braucht auch irgendwo durch Kraft, um Geschwindigkeit zu produzieren. Aber was ich wichtig finde, ist auch das Mentale ein bisschen für die Hürden. Ich denke, in jedem anderen Sport auch ist das wichtig, aber dass wir wirklich, ich brauch so ein Mindset. Ich habe diese 10 Hürden und jede Hürde kann entweder ein Hindernis sein und ich kann Zeit verlieren, aber ich kann auch Zeit gewinnen im Vergleich zu den anderen. Und wie auch keinen Respekt davor zu haben, vor den Hürden und auch dann vielleicht, wenn es mal nicht gut läuft und wenn es vielleicht einen Sturz gibt oder so, dass man nicht das nächste Mal, wenn man dann wieder über die Hürden muss oder so, dass man dort irgendwelchen Respekt vor den Hürden hat, sondern dass man wirklich einfach die Hürde überläuft und das Metalle, denke ich, ist schon wichtig als Hürdenläuferin und dass man wirklich so diesen cleanen Lauf hinbekommt.
Hast du das schon mal erlebt? Also hattest du schon einen Sturz, so einen richtig heftigen Sturz?
Ja, ich hatte 2 richtig heftige Stürze. War nicht sehr lustig.
Das glaube ich.
Ich bin 2-mal in einem WM-Final gestürzt. Also es war wirklich auch bitter, weil wenn man dann stürzt, dann ist es nicht an dem Meeting oder an dem Wettkampf, wo man denkt, das ist eh egal. Ja. Einmal war es an der Nachwuchs-WM und einmal war es an der Indoor-WM bei den Aktiven. Und ich muss sagen, ich habe so viel daraus gelernt. Also es ist wirklich, ich kann jetzt voll nachvollziehen, warum ich gestürzt bin, was es das Ganze ausgemacht hat. Und ich konnte so viel daraus rausziehen und wie mitnehmen für meine nächsten Wettkämpfe, dass es irgendwie, Schlussendlich, das gehört zu allen. Und man sieht in jedem WM-Final irgendwie, dass irgendjemand stürzt und so. Und ich glaube wirklich, dass man dort das Mindset hat, dass man trotzdem noch voll mit voller Kraft auf diese Hürden zurennt und das einen nicht bremst. Das ist wichtig.
Und ich hoffe, du hast auch heute ein bisschen was gelernt. Wir haben den Hauptteil haben wir hinter uns gebracht. Wir gehen ins Cooldown.
Cooldown.
Ja, wir können durchschnaufen, liebe Didi. Und ein bisschen so zusammenrechnen. Ja, also... Erst Start war so, du bist nicht gut aus den Startlöchern gekommen, können wir festhalten. Da haben wir 0 Punkte gesammelt. In der Halbzeit hast du dann so ein bisschen aufgedreht, hast 4 Punkte geholt und dann nochmal 12. Mach zusammen 12 plus 4?
16.
Sehr gut. Ja. Dafür kriegst du aber keinen Sonderpunkt jetzt. Ja. Aber 16 Punkte.
Ich habe mich so in die Ziellinie geworfen.
Genau. Hast noch mal so ein bisschen. Macht man, ne?
Ja. Ja. Ich hab mir schon einige Male da so einen Platz ergattert, den man sich wirklich gut erscheint.
Noch mal nach vorne wirft. Ja. Bist du happy damit, mit 16 Punkten?
Ja, ich bin happy.
Das ist
ich
schön.
Bin happy.
Das ist schon.
Am Anfang brachte ich noch etwas.
Man musste erst mal ein bisschen reinkommen. Ja. War jetzt ja auch kein Hürdenlauf, den wir hier gemacht haben. Ja. Ich glaube auch, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer happy sind, denn die bekommen jetzt 16% Powerbar-Gutschein. Oh. Ja? Und den Code, den gibt es natürlich wie immer in den Shownotes. Und außerdem gehen 16 Punkte direkt in den Sammeltopf, weil am Ende gibt es noch eine schöne Summe, die Powerbar dann auch spenden wird. Ja, So, ja, cool. Damit sind wir fast am Ende dieser Folge. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. So, jetzt habe ich aber am Anfang, und das tut mir sehr leid, habe ich übrigens noch vergessen, das eigentlich zu erwähnen. Du hast ja aktuell auch noch 2 Schweizer Rekorde. Ja? Also du hast den nationalen Rekord über 60 Meter Hürden, 7,81 Sekunden und über 100 Meter, 12,47. Ja? Welche Rekorde gibt es als nächstes noch zu knacken für dich?
Also das Schöne bei uns ist ja, man kann immer seine eigenen Rekorde wieder noch mehr schlagen und noch schneller laufen. Ich denke, so die persönliche Bestleistung, die man jedes Jahr verbessern möchte, das ist so das, woran ich dann arbeiten werde. Und das Coole ist auch, dass ich, wenn ich eine persönliche Bestleistung mache, das auch Schweizer Rekord ist. Und ja, ich denke, es gibt noch viele Rekorde, die man schlagen kann.
Und natürlich das große Event, was als nächstes auf dich wartet. Wie sieht der Fahrplan aus bis dahin?
Ja, jetzt sind wir wirklich im Training, in der Vorbereitung für Paris. Wir machen wirklich einen längeren Aufbau. Wir lassen diesmal die Hallensaison aus und bereiten uns wirklich auf Paris vor. Vorhin gibt es noch etwas Hauptprobe mit den Europameisterschaften, was auch ja wieder sehr, sehr wichtig sein wird für uns. Und ja, jetzt sind wir uns wirklich da am Vorbereiten, dass wir dann wirklich im Sommer 24 auf Top-Niveau performen können.
So, und jetzt haben wir ja am Anfang schon festgehalten, die Kambunji-Familie ist groß. Ja, ich weiß, dass in Rio damals, als deine Schwester dort gestartet ist, der ganze Kambunji-Clan eigentlich vor Ort war. In Rio, da warst du quasi noch als Fan wirklich dann vor Ort.
Ja.
Das ging in Tokio ja nicht, weil es war Covid. Da warst du nur mit deiner Schwester. Da wird das jetzt in Paris auch wieder so sein, dass der ganze Kambunji-Clan da vor Ort ist und ordentlich Party macht?
Ja, ich denke schon. Also was sehr schön ist, ist, dass es halt so nah ist. Es ist ein Nachbarland, deshalb können die meisten schnell mit dem Zug rüberkommen.
Ja. Wie viel seid ihr dann, wenn alle da sind?
Boah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wer alles kommt. Ja. Also wir sind eine 6-köpfige Familie. Ja. Aber, ja.
Aber ich glaube, in Rio wart ihr gleich 13 Leute,
ja,
waren da, glaube ich, vor
Ort. Ja, dann meine Tante und meine Onkel und dann noch Freunde und alles. Und das ist extrem schön. Also ich denke, man kann wieder viele von uns dort erwarten.
Größter Traum, Doppelgold mit der Schwester. Wäre das schön?
Würde ich sofort unterschreiben.
Würdest du sofort unterschreiben?
Also ich würde schon sagen, ja.
Wäre sogar schöner als 24 Punkte bei uns im Kurs.
Oh ja, ja. Dann wäre ich happy mit 0 Punkten, aber dafür haben
wir kann ich ein bisschen nachvollziehen. Ganz leicht. Wirklich, mir hat es super, super viel Spaß gemacht, Didi.
Danke,
ich wünsche dir
auch.
Alles, alles Gute. Und möchte euch, die ihr jetzt gerade zuhört, noch zurufen. Wenn ihr mal eine Quizfrage habt, die Didi vielleicht einfacher beantworten kann, ja, dann schreibt die uns gerne. Kommentiert das auch gerne unter unseren Instagram-Post. Da freuen wir uns sehr, genauso wie für Feedback. Jegliche konstruktive Kritik. Natürlich mögen wir ganz viel Lob, auch immer ganz gerne. Einen Link findet ihr wie immer auf unseren Shownotes. Und natürlich freuen wir uns drauf und darüber, wenn ihr Powerbrands abonniert und natürlich auch bewertet. So, damit sage ich bis zum nächsten Mal. Danke, Didi, nochmal.
Danke.
Das war's.
Merci
beaucoup.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.